Meine sehr verehrten Damen und Herren, nachdem ich schon als Sechsjähriger versucht hatte, das Wetter vorherzusagen und vom 15. Lebensjahr an die Meteorologie mein Hobby geworden war, das ich studieren wollte, schrieben meine besorgten Eltern im Jahre 1926 an den damals in Deutschland führenden Meteorologen Geheimrat Schmaus in München, ob er zum Studium der Meteorologie raten könne. Die Antwort war für meine Eltern vernichtend. Er riet dringend ab und gab zu bedenken, dass in diesem Beruf niemals eine Aussicht auf eine Anstellung bestehe. 20 Jahre später, als ich mit meinem verehrten Lehrer Professor König das Los der Gefangenschaft teilte, war dieser ein solcher Pessimist, dass er davon überzeugt war, es würde nie mehr einen Wetterdienst in Deutschland geben. Die Alliierten haben gesiegt und nun spielt das Wetter keine Rolle mehr, sagte er zu mir. Nach weiteren 8 Jahren, nachdem das Institut für Meteorologie und Geophysik von der Freien Universität übernommen worden war und wir gerade aus der Baracke des Obstbauinstituts am Kiebitzweg, wo abends die Ratten über unsere Wetterkarten sprangen, in die schöne Villa in der Podbielski-Allee umgezogen waren, erschien der damals neu ernannte Präsident des Deutschen Wetterdienstes bei uns und bat mich, alle Studenten der Meteorologie im Hörsaal zu versammeln. Dann hielt er eine Ansprache an die jungen Leute und warnte sie, das Studium der Meteorologie fortzusetzen. Vor dem Jahre 1972, sagte er wörtlich, würde in Deutschland, wo damals noch mehrere hundert Meteorologen, die man im Kriege ausgebildet hatte, beschäftigungslos waren, kein Meteorologe neu eingestellt werden. Nun, glücklicherweise hörten meine Studenten nicht auf diese Warnung und setzten ihr Studium fort. Keine 10 Jahre sind seitdem vergangen und nun wird uns vorgeworfen, dass wir nicht genügend Meteorologen ausbilden. Es werden nämlich zurzeit einige hundert Meteorologen sowohl vom Deutschen Wetterdienst als auch vom Geophysikalischen Beratungsdienst der Bundeswehr benötigt. Dazu kommt eine große Zahl, die man an den Universitätsinstituten braucht. Und es bleibt gar nichts anderes übrig, als nun Geologen, Geographen, Geophysiker als Meteorologen einzustellen. Ich habe Ihnen diese Beispiele erzählt, damit Sie daraus die Unzulänglichkeit aller menschlichen Vorausschau erkennen mögen. Als Meteorologe, der sich nahezu tagtäglich mit dem Zwang zur Prognose konfrontiert sieht, weiß ich vielleicht am besten, wie man sich schon bei der Wettervorhersage für den nächsten Tag irren kann. Wenn ich trotzdem versuchen will, Ihnen die Rolle der Meteorologie in der Welt der Zukunft zu schildern, so kann ich das auch nur deshalb wagen, weil in der Meteorologie die Zukunft bereits begonnen hat und ich deshalb in der glücklichen Lage bin, Ihnen anhand der neuesten, für die Meteorologie bedeutsamen Verfahren die weitere Entwicklung anzudeuten. Glücklicherweise war es in Berlin möglich, auf einigen Gebieten den Anschluss an den rasanten Fortschritt zu bewahren, sodass ich Ihnen den gegenwärtigen Stand weitgehend anhand der Ausrüstung und Arbeitsweise unseres Instituts demonstrieren kann. 3 Entwicklungen, die alle mit dem ungeheuren Aufschwung der Elektronik zusammenhängen, ist der enorme Ausbau aller Zweige der Meteorologie zu verdanken. Dies sind erstens die neuen elektronischen Verfahren zur Datenübertragung, einschließlich des Einsatzes von Computern zur numerischen Berechnung, zweitens die Einführung des Radars in die Meteorologie und drittens der Einsatz von Wettersatelliten. Dementsprechend werde ich Ihnen erstens einiges über die automatische Beobachtung und Verarbeitung erzählen, im zweiten Teil auf die Verwendung des Wetterradars eingehen, drittens über unsere Bearbeitung der Satellitenbeobachtungen berichten und abschließend auf die Einrichtung der Weltwetterzentralen sowie auf die Möglichkeiten der künstlichen Wetterbeeinflussung zu sprechen kommen. Zunächst ein paar Worte über die modernen elektronischen Beobachtungsanlagen. Ich darf Ihnen da als erstes ein Bild zeigen. Das erste Bild bitte. Dies ist die Beobachtungswand in unserem Institut. Die ist vielleicht vor 5 Jahren eingerichtet worden. Sie sehen, dass wir damals schon in unserem Institut eine Fernübertragung fast aller meteorologischen Elemente hatten. Und doch muss ich sagen, dass diese Beobachtungswand total veraltet ist. Sie sieht natürlich auch nicht sehr elegant mehr aus, Aber man sollte nicht glauben, dass 5 Jahre genügen, um so etwas schon veralten zu lassen. Die nächste Abbildung zeigt nun eine modernere Anlage, die wir der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu verdanken haben und die zurzeit in unserem Institut im Aufbau begriffen ist. Mit dieser Anlage hier sollen 32 verschiedene meteorologische Elemente, also Temperatur, Strahlung, Radioaktivität, Staubgehalt, erstens aufgezeichnet werden, zweitens, das nächste Bild, werden sie auf einer Schreibmaschine aufgeschrieben. Hier haben Sie zunächst einmal einige Kurven. Dies sind nur die Kurven für die Temperatur. Die Instrumente befinden sich im Garten. Sie sehen dann hier den Taupunkt, die Temperatur in 2 Meter, die Erdbodentemperatur in 2 Zentimeter, den Gesamtwärmeinhalt oder die Äquivalenttemperatur und die relative Feuchte. Das sind also nur Angaben über die Temperatur. Und das nächste Bild zeigt jetzt eine Schreibmaschine. Und nun werden die Werte automatisch immer für eine Stunde gemittelt, werden hier auf Schreibmaschine geschrieben, werden gleichzeitig in einem Lochstreifen gestanzt und sollen dann später einem Rechenzentrum oder dem Rechenzentrum in Wannsee zur Berechnung übergeben werden, sodass man dann also sämtliche Werte von selbst bekommt. Man braucht also nichts mehr hier mit der Hand dabei zu machen. Das nächste bitte. Ja, die Technik sehen wir hierbei gleichzeitig, hat natürlich auch ihre Mucken. Das ist natürlich auch bei unseren Instrumenten so. Ja, hier sehen Sie, in welcher Weise das nachher auf Schreibmaschine geschrieben wird. Das ist die erste Hälfte eines solchen Blattes. Das sind 18 verschiedene Zeilen, wo Sie dieselben Zahlen stehen. Das liegt daran, dass diese Elemente noch nicht geschaltet sind, wo wir aber bereits dann die Ergebnisse haben, wie hier beim Wind. Dann heißt das also hier am 248. Tag des Jahres 1966 von 0 Uhr bis 1 Uhr nachts war die mittlere Windgeschwindigkeit dann hier 6,0 Knoten. Der Höchstwert wird dann hier gleichzeitig noch angegeben, 11,8 Knoten. Das ist die Temperatur in 2 Meter Höhe, der Taupunkt in 2 Meter Höhe und so weiter. Dies sind dann die 24-stündigen Werte. Damit wird es natürlich in Zukunft sehr einfach, dieses Beobachtungsmaterial zu sammeln. Es braucht hinterher nur vervielfältigt zu werden mit den modernen Xerox-Geräten, wie das heute geht. Nur auf diese Weise kann man dieses großen Zahlenmaterials Herr werden. Das nächste bitte. Nun, man setzt solche automatischen Anlagen nun weltweit ein. Sie sehen hier vielleicht eine solche Boje, die man im Meer verankert. Die ersten Bojen hat man bereits verankert. Man kann sich vorstellen, dass wir in 20, 30 Jahren über der ganzen Welt in unzugänglichen Gegenden solche automatischen Wetterstationen haben. Es besteht der Plan, dass die Beobachtungsergebnisse dann von Satelliten empfangen werden und vom Satelliten dann wieder weitergegeben werden. Sie kennen den Nachrichtensatelliten Syncom. Genau eine ähnliche Organisation ist für die Meteorologie geplant. Solche Stationen richtet man selbstverständlich auch in der Arktis ein oder in Zukunft auf dem Grönlandeis, sodass man also eine vollständige Kenntnis des Wetters auf der ganzen Erde in einigen Jahrzehnten mit Sicherheit haben wird. In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal auch täglich Beobachtungen in unmittelbarer Nähe des Nordpols. Es ist den Russen nämlich gelungen, sie haben ja immer Eisinseln. Zurzeit haben sie 3 Eisinseln als Stationen ausgerüstet und eine davon überquert augenblicklich gerade den Nordpol, sodass wir also wissen, dass die Temperatur dort vor einigen Tagen minus 42 Grad betrug. Das nächste bitte. Ich möchte Ihnen hier ein etwas komplizierteres Element zeigen. Meteorologie besteht ja nicht nur aus der Kenntnis der Temperatur, der Feuchtigkeit und was Sie alles auch kennen, sondern zum Beispiel auch der Radioaktivität. Hier hat die Radioaktivität eine sehr merkwürdige, und die Atombomben haben hier eine sehr merkwürdige Entwicklung eingeleitet. Anfangs hat man sich natürlich nur dafür interessiert, wie ist die Wirkung der Atombomben in der Atmosphäre, und das nennen wir die künstliche Radioaktivität. Von Anfang an, als man solche komplizierten Geräte hatte, wurde damit aber auch die natürliche Radioaktivität aufgezeichnet. Und die natürliche Radioaktivität kommt ja als Emanation, als Gas aus dem Boden und ist viel höher, als die künstliche Radioaktivität jemals gewesen ist. Die ist nun ein vorzügliches Kriterium für die mögliche Verschmutzung der Atmosphäre. Wenn wir nämlich eine Temperaturverteilung haben, dass all die Schwebestoffe, also die Abgase der Autos und dergleichen, in der Atmosphäre bleiben, das tritt dann ein, wenn es unten kalt und oben warm ist, dann bleibt auch die Radioaktivität in den unteren Schichten. Und da man die sehr genau messen kann, wird man in Zukunft auch sehr genau wissen, wann zum Beispiel eine Gefahrenstufe bei diesen Abgasen erreicht wird. Ich war kürzlich in Essen gewesen, da hatten wir eine Sitzung des Wetterdienstes, da wurden uns auch ähnliche Messmethoden vorgeführt. Es wurde zur Beruhigung gesagt, bisher wäre es noch nicht notwendig gewesen, einen Alarm herauszugeben. Die Verschmutzung hatte den Grad noch nicht erreicht. Weiter, das nächste. Oder aber hier, das ist eine Apparatur zum Eindampfen der Niederschläge. Meteorologen müssen sich heute also nicht nur mit Physik, sondern auch mit Chemie befassen. Hier wird der Niederschlag dann verdampft und die Rückstände werden auf ihre Radioaktivität gemessen. Damit gelingt es ja auch, Atombombentests, also wie sie jetzt in China gemacht werden, hier über Berlin eindeutig festzustellen. Weiter, das nächste. Ja, sehr wichtig sind natürlich auch Beobachtungen in der freien Atmosphäre. Und wir haben uns in Berlin ja seit langer Zeit darauf spezialisiert, nun Aufstiege aus großen Höhen zu bekommen. Die Freie Universität war glücklicherweise in der Lage, uns auf dem Flughafen in Tempelhof eine sehr große Füllhalle für diese Ballone zu bauen, die Sie hier sehen. Und Sie können hier erkennen, das ist also ein Ballon, wie wir sie jetzt verwenden. Die ziehen sich leider hier sehr in die Länge, deshalb braucht man also eine solche große Halle. Und wenn Sie hier oben dran stoßen, das ist ein ganz feines Material, Neoprenballone, bekommen einen kleinen Riss, dann platzen sie in geringer Höhe und es ist eine große Summe Geldes verloren. Allerdings war es auch nur möglich, man muss selbstverständlich sparen, dass wir hier nur an einer Seite die Halle öffnen können. Das ist nur nach Osten hin, weil der Wind seltener ist. Weht aber Ostwind, dann kann man diese großen Ballone nicht benutzen. Wir haben es kürzlich versucht, dann ist er gegen das Hallendach gekommen und der Ballon war zerstört. Das nächste. Auch die Auswertung der Ergebnisse der Aufstiege wird heute vollautomatisch vorgenommen. Wir haben hier, das ist noch einmal die Füllhalle, dies hier ist die Antenne, die sich automatisch auf die Radiosonde, die an solch einem Ballon hängt, einstellt und ihn automatisch verfolgt. Das nächste. Dann werden innen in einem kleinen Gebäude werden die Ergebnisse hier aufgezeichnet, und zwar Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit. Und hier wird der Höhenwinkel, in dem der Ballon angepeilt wird, und der Seitenwinkel automatisch ausgedruckt. Das ist ein amerikanisches Gerät. Das hier ist vollautomatisch, das ist gleichzeitig mit einer Stanze verbunden. Das Einzige, was der Mensch noch hierbei machen muss, ist, dass er den Ballon füllt und loslässt und dass er hier die Werte der Temperatur, Feuchtigkeit und des Luftdrucks noch diesem Papier entnimmt. Der Leiter der Radiosondenstation, Herr Dr. Panske, wäre allerdings sehr froh, wenn auch das der Mensch nicht mehr zu machen brauchte, wenn auch das automatisch gehen wird. Er wird bestimmt damit Erfolg haben in naher Zukunft. Das nächste Bild. Und so sieht nun ein solcher Streifen aus, der gestanzt ist. Da sehen wir hier oben zum Beispiel, hier kommt die Zeit, um 7 Uhr 0 Minuten wurde ein Luftdruck von 862 Millibar gemessen. Die Temperatur betrug 11,0 Grad und die Feuchtigkeit 61%. Das wird für alle Punkte gemacht bis hier zur 120. Minute. Dies ist der höchste Aufstieg, den wir in Berlin bisher hatten, vom 9. Juni. Da wurde ein Luftdruck gemessen von 0,78 Millibar. Das ist schon nah am Vakuum. Nun, und eine Temperatur, das ist hier von minus 0,4 Grad.
Das nächste.
Und es wird gleichzeitig automatisch, da braucht man überhaupt nichts zu machen, gestanzt.
dass der Ballon hier eine Höhe hat von 58,1 Grad, einen Seitenwinkel von 112,7 Grad. Dann wird über das normale Telex-Nest der Post, wird dieser Standstreifen dann dem Hahn-Meitner-Institut, das nächste, zugeleitet. Die Berechnung hier selber, die dauert nur wenige Minuten. Das Ausdrucken dauert etwas länger. Nach einer halben Stunde kommt das fertige Ergebnis zurück. Das Ergebnis ist so lang, das kann ich Ihnen hier nicht alles zeigen. Das nächste, nur einen Teil davon. Da haben Sie aber schon vielleicht einen Eindruck, welche Zahlen da nun herauskommen. Hier sind die Ergebnisse des Aufstiegs nach der Höhe geordnet. In der Meteorologie muss man sie gleichzeitig nach dem Druck ordnen und gleichzeitig nach den wichtigen Punkten, wo wir Änderungen der Gradienten haben. Und da kann man also nun zum Beispiel sehen, dass in 17.000 Meter, das hat dann die Rechenmaschine berechnet, ein Luftdruck von 92,25 Millibar herrschte, eine Temperatur von minus 52,7 Grad, ein Taupunkt von minus 61,2 Grad, dass wir eine relative Feuchte hatten hier von 35%. Dann wird hier der Wind angegeben, und zwar haben wir hier oben zum Beispiel einen Wind aus 311 Grad, eine Geschwindigkeit von 7 Knoten oder von 4 Meter pro Sekunde. Der Gesamtwärmeinhalt der Luft ist 98 Grad. Dann wird angegeben die Refraktibilität, also eine Angabe über die Refraktion, weil nämlich die Refraktion in der Atmosphäre das Peilen etwas fälschen könnte. Es wird ferner angegeben die Dichte hier und die Schallgeschwindigkeit. Die Schallgeschwindigkeit schon in Voraussicht des künftigen Überschallverkehrs. Alle diese Zahlenergebnisse werden dann noch am gleichen Tage gedruckt, sodass Sie also heute, und es ist sogar einmal möglich gewesen, da ist einer krank gewesen an unserer Radiosondenstation, dass ein einziger einen solchen Aufstieg gemacht hat, wozu man früher etwa sechs Leute benötigte. Weiter. Hier sehen Sie einen Großballon, wie er von einem amerikanischen Forschungsschiff gestartet wird. Selbstverständlich haben die Amerikaner alles viel gewaltiger und viel größer, und das ist hier wesentlich länger. Trotzdem erreichen sie aber, das sind spezielle Ballone, die in einer bestimmten Höhe sich bewegen sollen, auch nicht solche Höhen. Ich glaube, wir haben tatsächlich mit Radiosonden den Aufstieg, den ich Ihnen eben zeigte, die Amerikaner haben es bestätigt, den absoluten Rekord erreicht, diese Höhe eben von 51 Kilometern. Weiter. Hier möchte ich Ihnen etwas ganz anders zeigen. Man muss sich hier etwas an die Dunkelheit gewöhnen. Und zwar ist dies ein Raketenaufstieg. Ein Raketenaufstieg, den mir mal ein Kollege in Amerika vor etwa 5 Jahren mitgegeben hat. Also hier kann man noch erkennen, dass die Rakete senkrecht nach oben hier sich bewegt und sie stößt nun einen Natriumdampf aus. Und nun kann man aus der Richtung, in der sich der Natriumdampf bewegt, die Windrichtung und Windstärke hier mit einfachem Augenschein, wenn man es stereografisch vermisst, messen. Und Sie können im nächsten Bild dann sehen, wie wir hier in diesen Höhen einen Wind haben von links nach rechts, wie wir dagegen hier oben einen Wind haben von rechts nach links. Und das hier ist etwa die Mesopause, also eine Höhe von etwa 50 Kilometer. Dann hier oben, oberhalb 100 Kilometer, da wird die Windgeschwindigkeit oder der Wind nicht mehr genau definiert. Da hängt die Bewegung dann unter Umständen von elektrischen Strömen ab. Und wir sehen, da diffundiert das Ganze hier oben. Weiter und das nächste Bild. Da sehen wir, wie das dann nach einigen Minuten aussieht. Da hat der Wind hier den Dampf hier in dieser Richtung driften lassen und hier oben in der entgegengesetzten Richtung. Und da oben, da drüber, ist alles diffus. Das ist also ein solches Beispiel von Raketenaufstiegen. Selbstverständlich benutzt man die Raketen auch zur Messung der Temperatur in der Höhe. Leider können wir das hier in Berlin nicht machen, denn die Raketen kämen auch wieder herunter. Man hofft aber selbstverständlich, dass man in Zukunft Wege findet, dass die Rakete sich selbsttätig in der Höhe zerstört. Und dann wird es also auch möglich sein, in einem bewohnten Gebiet solche Raketenaufstiege zu starten. Oder ein anderes Verfahren besteht darin, dass man die Rakete wieder zum Anfangspunkt zurückbekommt, indem man sie elektronisch steuert. Das ist aber natürlich doch ein sehr aufwendiges Verfahren. Das nächste, bitte. Nun möchte ich nach diesem
Ausführungen über die Messmethoden, etwas zeigen über das Radar in der Meteorologie, denn nur mit dem Radar war es möglich, dass heute die kurzfristige Wettervorhersage verhältnismäßig sicher geworden ist. Wir können auf etwa 2 bis 2,5 Stunden im Voraus genau die Lage aller Niederschlagsgebiete erkennen. Es gibt Fehlvorhersagen nur in den Fällen, wenn plötzlich zum Beispiel hier ein Regengebiet entsteht. Dass man zwar vielleicht annehmen kann, es wird eins entstehen, man weiß aber nie den Punkt genau.
Nun, ich zeige Ihnen hier ein Bild von unserem Wetterradargerät in Dahlem zusammen mit einer schönen Cumuluswolke. Und das nächste Bild zeigt nun unseren Radarbereich. Und zwar, wenn wir kein Schlechtwettergebiet haben, sondern das Radar also bei schönem Wetter einstellen, dann erkennen Sie jetzt hier alle die Festziele, das sind also die Häuser in Berlin. Besonders deutlich sieht man hier den Telegrafenberg in Potsdam, wo unsere Konkurrenz in der Ostzone sitzt. Und Sie können hier auch erkennen, was uns stört. Das ist nämlich von der Podbielski-Allee aus gesehen der Fichtenberg, nämlich da wird kein Radarecho erfasst. Das ist hier ein toter Raum und folgedessen können wir auch nur Niederschlagsgebiete hier erkennen, wenn sie eine bestimmte Höhe erreichen. Das ist der Grund, weshalb wir als Standort für einen Neubau unseres Instituts den Fichtenberg ausgewählt haben. Von da oben haben wir nämlich dann einen freien Horizont nach allen Seiten und dann sind keine Hindernisse mehr, die den Radarstrahl hier also im Wege sind. Das nächste bitte. Wir können ihn nun auf verschiedene Bereiche einschalten. Ich möchte hier nur 2 zeigen. Und zwar hierbei ist jeder Ring, stellt eine Entfernung von 50 Kilometer dar. 20 Kilometer, das ist der Telegrafenberg da oben, hier in der Mitte, das ist also Dahlem. Und was man immer auf dem Schirm hier sieht, das ist genau im Süden in 50 Kilometer Entfernung gelegen der Fläming. Dann ist das hier 100 und der äußere Kreis sind 200 Kilometer Entfernung. Wir können das Gerät auch noch auf 400 Kilometer Entfernung einstellen. Wir müssen aber dabei bedenken, dass wir in 400 Kilometer Entfernung, da die Erde ja rund ist, dann bereits der Radarstrahl durch die Obergrenze der Wolken hindurchgeht. Und zwar in etwa 9 bis 10 Kilometer Höhe. Das heißt, Gewitter kann man mit dem Radarstrahl noch in dieser Entfernung erfassen. Niedrigregen, der aus tieferen Wolken herunterkommt, aber nicht mehr. Das nächste. Hier möchte ich Ihnen nun das Radargerät zeigen, wie es aussieht, wenn eine Front auf Berlin zuzieht, ein Schlechtwettergebiet. Das sehen Sie also hier. Und zwar hier sieht man, dass das beinahe eine gerade Linie ist. Sie hat so einige Verformungen. Es sieht so aus, als wenn hier oben, gerade wo die Front hier auf das Stadtgebiet stößt, als wenn sie da am weitesten vorgeprescht ist. Vielleicht ist doch auch ein Einfluss hier der Stadt. Die Reibung ist ja in der Stadt wesentlich größer als in der Umgebung. Und ich erinnere mich genau noch an diesen Fall, wenn der auch schon hier 6 Jahre zurück ist. Ich weiß noch, wie wir hier eine Warnung gaben in den Nachmittagsstunden, das ist 17.31 Uhr. Und wie dann diese Front, wenn man so eine Erscheinung nämlich hat, dann weiß man, dass es an dieser Linie sehr starke Böen gibt. Und die ist dann eine Stunde später in Berlin durchgezogen und die nächste Darstellung zeigt dann die Situation um 19.26 Uhr, beinahe 2 Stunden später. Da liegt jetzt diese Front am südlichen Stadtrand. Hier sieht man noch wieder die Störung hier durch den Fichtenberg und hier oben ist noch dann so etwas übrig geblieben von diesem Schauer. Auch hier sieht man noch solche kleinen Gebiete mit Niederschlag. Und das nächste. Oder hier möchte ich Ihnen nun einmal zeigen, wie man mit dem Radargerät nicht nur horizontal, sondern neuerdings auch vertikal durch die Wolken hindurch sehen kann. Wir haben ja jetzt ein neues Radargerät und zwar auch den neuesten Typ in Betrieb nehmen können, der aus England geliefert wurde, ein Deckergerät. Und hier haben wir wieder das Stadtgebiet von Berlin. Das ist der 14. Juli 1965, also im vorigen Jahr um 17.41 Uhr. Und da liegt ein sehr starkes Gewitter hier westlich unserer Stadt. Und wir wollen nun den Radarstrahl so durch das Gewitter richten, dass er sich immer von oben nach unten bewegt. Dann können wir senkrecht durch das Gewitter hindurchsehen. Zunächst aber mal gibt es auch ein weiteres Verfahren, dass man nun den Radarstrahl hier dämpft.
dass er also mit geringerer Intensität hier auf dem Schirm erscheint. Und auf diese Weise kann man dann die Stärke des Niederschlags, das nächste Bild, genau berechnen. So sieht das aus, wenn man diese Dämpfung einschaltet. Und dann erkennt man hier, das ist ein Gebiet sehr starken Niederschlags. Hier ist der Niederschlag leicht. Hier ist der Niederschlag auch besonders stark. Hier dagegen ist der Niederschlag wieder schwach. Wenn man also zum Beispiel ein Flugzeug beraten müsste, in welche Richtung es also hier nun zum Beispiel am besten hindurchfliegen würde, dann ist also hier eine solche Stelle, wo auch in diesem verhältnismäßig schweren Gewitter wir nur geringen Niederschlag zu erwarten haben. Man sollte nicht gerade hier durchgehen, oder auch hier ist wieder eine solche Stelle, wo es günstiger aussieht. Und das nächste, das ist nun jetzt ein Anblick vertikal durch das Gewitter. Hier ist die Station. Jeder senkrechte Strich gibt 5 Kilometer Entfernung an und die Erde ist nun rund. Infolgedessen geht der Strahl hier in dieser Richtung fort und hier erreicht der Niederschlag dieses Gewitters den Erdboden. Was hier reflektiert, das sind ja hauptsächlich die großen Niederschlagsteilchen, vor allen Dingen Hagel und Graupel. Und nun kann man erkennen, wie zu dieser Zeit hier, das ist um 17.45 Uhr, also etwa zur selben Zeit, in Richtung 230 Grad nach Südwesten, der Niederschlag bereits in der Höhe, das ist hier 5 Kilometer, da oben ist eine Höhe von 10 Kilometer, hier hat er bereits Berlin erreicht, hier aber erst in dieser Entfernung von 15, 20, 25 Kilometer erreicht er den Boden, hier ist die Wolke am mächtigsten, da erreicht sie eine Höhe von 10 Kilometer. Wenn man nun wieder das Verfahren der Dämpfung einschaltet, das nächste Bild, dann bekommt man eine sehr plastische Vorstellung, wie stark der Niederschlag in den einzelnen Bereichen einer solchen Wolke ist. Wir sehen, hier ist er gleich sehr stark, hier aber ist der Niederschlag bedeutend schwächer. Sie können jetzt erkennen, dass dieses Gewitter, wie es meistens der Fall ist, aus mehreren einzelnen solchen Türmen besteht. Wenn man mit dem Flugzeug gerade durch diese Türme hindurchfliegt, dann gibt es eine sehr unangenehme Turbulenz. Wenn man diese Türme vermeiden kann, dann ist die Turbulenz sehr gering. Ich bin einmal vor 5 Jahren in Amerika durch ein ganz schweres Gewitter geflogen und hatte mich auf alles Mögliche vorbereitet, aber das Flugzeug hat überhaupt nicht geschwankt. Und dann wurde mir damals erzählt, das Flugzeug hatte Radar an Bord. Das haben ja auch die Flugzeuge hier, die durch den Korridor fliegen, ein großer Teil jedenfalls. Und dann kann sich natürlich der Flugzeugführer günstige Stellen aussuchen. Auch hier oben kann man erkennen, dass hier in diesem Schirm, wie er gerade diesen Gewittern vorauseilt, dass da auch eine ziemlich erhebliche Niederschlagsintensität vorhanden war. Das nächste. Oder eine andere interessante Erscheinung zeigt sich hier. Das ist derselbe Tag, aber abends um 19.10 Uhr. Ein anderes Gewitter hat sich inzwischen aufgelöst. Und wenn man nun den Radarstrahl in die Atmosphäre richtet, dann sehen wir hier Niederschlag, der hier noch fällt, und gleichzeitig erkennen Sie hier in dieser Höhe ein solches helles Band. Das nennt man in der Radarmeteorologie das Breitband, das helle Band. Und zwar kommt das dadurch zustande, dass hier oben Schnee fällt. Und sobald nun die 0-Grad-Grenze erreicht wird, dann fängt der Schnee an zu schmelzen. Und in dem Augenblick, wenn er schmilzt, dann kleben die einzelnen Kristalle zusammen. Es gibt diese großen Flocken. Sie wissen ja alle, wenn der Schnee große Flocken hat, dann sagt man ja, es ist Tauwetter. Und da der Radarstrahl dann viel stärker reflektiert wird, erkennt man hier in der Atmosphäre die 0-Grad-Grenze. Ohne dass man also einen Aufstieg macht, weiß man jetzt mit Hilfe des Radars, also um 19.10 Uhr zum Beispiel, die 0-Grad-Grenze wäre jetzt in einer Höhe, wenn man es genau ausmisst, vielleicht von 4.000 Meter. Nun, die Amerikaner haben natürlich inzwischen viel feinere Geräte entwickelt. Es werden heute Geräte, man nennt das die indirekte Aerologie, konstruiert, mit der man in der Atmosphäre die gesamte Verteilung der Temperatur, des Wasserdampfgehalts, der Staubteilchen direkt sehen kann. Das Dopplerradar wird gleichzeitig eingesetzt in der Meteorologie, dann sieht man auch sogar die Bewegung der einzelnen Moleküle. Vor allen Dingen die Bewegung der Regentropfen. Und das wurde mir kürzlich auf einer Tagung erzählt, dass man jetzt in Amerika, in Massachusetts, ein Gerät konstruiert hat, das aber 80 Millionen Mark kostet. Und mit diesem Gerät, wenn man das nach oben richtet, kann man tatsächlich die ganze Atmosphäre sofort plastisch erkennen und auch alle Werte berechnen. Dann braucht man also nicht einmal einen Aufstieg. Aber die Zahl, die ich Ihnen eben nannte, die zeigt auch, wie erschreckend natürlich aufwendig alle solche Apparaturen werden. Sie zeigt uns auch gleichzeitig, wenn wir immer hier stolz und so glücklich sind, dass wir einige moderne Geräte haben, dann haben die Amerikaner schon wieder etwas entwickelt, was also das 10-, 100- oder 1000-fache leisten kann. Das nächste Bild. Ja, und hier möchte ich Ihnen ein etwas anderes Prinzip zeigen. Unser altes Radar von früher, das ist natürlich nicht nutzlos, sondern das haben wir nun vertikal nach oben gerichtet und das wird mit einem Oszillographen verbunden. Und wenn man nun den Radarstrahl nach oben abtastet, dann kann man daran erkennen, in welcher Höhe Niederschlag fällt, beziehungsweise auch in welcher Höhe, wo wir die Ober- und Untergrenze von Wolken haben. Wenn der Radarstrahl hier unten, wenn hier diese Echos hier unten liegen, dann sind keine Wolken vorhanden. Hier beginnt eine Wolkenschicht und hier ist eine ziemlich dichte Wolkenschicht mit zahlreichen Niederschlagspartikeln gewesen. Nun ist der Abstand hier 750 Meter. Das sind also 1500 Meter oder das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 750 Meter, also etwa 5000 Meter. Hier ist eine zweite Schicht, hier ist das wolkenfrei und hier fängt dann Niederschlag an und die ganze Atmosphäre von hier bis unten hin ist dann von Niederschlag erfüllt. Ein solches Gerät, da es eine andere Form der Darstellung ist, ist empfindlicher als das Gerät, was ich Ihnen eben zeigte. Manchmal sieht man allerdings auch andere Dinge da drin, wenn zum Beispiel ein Vogel über das Institut fliegt, so gibt das also auch sofort einen Ausschlag. Es gibt auch Ausschläge an Dunstschichten, das sind die sogenannten Engel, Angel, die man ja schon im Kriege entdeckt hat, wo man nie richtig wusste, was für Erscheinungen das sind. Das nächste. Oder ein weiteres Gerät ermöglicht es, die Richtung anzupeilen, aus der die Funkstörungen einfallen. Funkstörungen werden durch Blitze erzeugt. Und wir haben hier eine solche Aufzeichnung fotografiert am 16. Mai um 1965 um 1.40 Uhr. Und Sie sehen hier diese hellen Striche. Das sind Blitze, die also aus einer Richtung von etwa 15 Grad einfallen. Und ein zweites Gewitter muss sich in 150 Grad befinden. Nun zeige ich Ihnen das Radarbild dazu, das nächste. Dann erkennen Sie jetzt hier in 15 Grad, das ist also hier oben. Das heißt also, dass dieser Teil des Gewitters sehr blitzreich ist. Und in 150 Grad, das ist hier, dass also eine von diesen Gewitterzellen hier Blitze produziert. Auf die Weise also kann man durch Kombination dieser Geräte also nicht nur feststellen, wie stark ist der Niederschlag, der hier fällt, sondern man kann auch feststellen, welche Wolken hier sind, aus welchen Wolken hier entstehen die Blitze. Weiter. Ich möchte Ihnen nun einen ganz kleinen Film zeigen, wie das Radar in Bewegung aussieht, und zwar im Zeitraffer aufgenommen. Hier sehen Sie, wie ein solches Schauergebiet von Südwest nach Nordosten über Berlin hinwegzieht. Das ist hier oben der Telegrafenberg. Und was sich so schnell bewegt, das sind dann einige Flugzeuge hier. Sie sehen hier, dieser Schauer wird jetzt schwächer. Sie sehen aber doch, dass diese einzelnen Schauer doch längere Zeit erhalten bleiben. Hier sind einmal zahlreiche Schauer über Berlin vorhanden. Sie sehen auch, wie man nun damit also ausrechnen kann, zu welcher Zeit ein solcher Schauer Berlin erreicht. Der erste Teil des Films, der erstreckte sich auf 4 Stunden und dieser hier erstreckt sich auch auf 2,5 Stunden. Hier im Osten, na schön, da geht ein Flugzeug gerade durch den Korridor hindurch, was also gerade vom Radarstrahl erfasst wurde. Da sehen wir ein Flugzeug wieder hier im Osten. Hier sehen wir wie immer die Schauer hier in das Panoramagerät, wie man das nennt, hineinwandert und wie sie nun sehr genau diese Zugrichtung innehalten. Da oben gibt es also jetzt keinen Niederschlag, da kann man unbesorgt spazieren gehen. Oder das ist hier ein solches Vertikalradargerät. Da sehen Sie aber, wie das immer schwankt. Manchmal sieht man auch da mal plötzlich ein Echo. Das ist also, wenn wohl hier irgendein Tier darüber hinwegfliegt. Da haben Sie gesehen, das war also ein Vogel gewesen, soweit wir es jedenfalls beurteilen können. Da ist wieder
genau wieder in derselben Höhe. Und da waren zwei sogar an dieser Stelle.
Man muss als Meteorologe also sehr vorsichtig sein, dass man nicht einen Vogel womöglich als einen Regentropfen hier erklärt. Das waren einige Ausführungen über das Radargerät. Und wir kommen nun zum nächsten Kapitel. Das ist die Fotografie von oben. Das Radargerät gibt uns ja nun einen Blick von unten her in die Atmosphäre nach oben hinein oder aber auch horizontal. Und nun ist es noch wichtiger oder ebenso wichtig, die Atmosphäre von oben zu fotografieren. Und hier möchte ich zunächst einmal eine Aufnahme zeigen der amerikanischen Wetterflugzeuge, die ja immer in tropische Wirbelstürme hineingeschickt werden. Das ist eine Aufnahme hier aus live. Und da sehen wir hier, das ist das Zentrum eines solchen Orkans. Wir sehen hier einen solchen Wolkenwall, die eigentlich dichte Bewölkung, die liegt noch weiter da draußen. Und das ist hier das Auge eines Orkans. Von Satelliten aufgenommen, das ist ja nun eine Höhe von 5 Kilometer. Von Satelliten, also aus Höhen von über 1000 Kilometer aufgenommen, sieht das natürlich ganz anders aus. Sie werden nachher ein solches Bild sehen. Das nächste bitte. Nun zu den Wettersatelliten. Wir sind ja glücklicherweise hier in Berlin auch in der Lage, dass wir die Ergebnisse der Wettersatelliten direkt empfangen können. Ich möchte hier zunächst den Satelliten ESA zeigen, der also zurzeit kreist. Leider ist er etwas schwach geworden, sodass Sie in der Wetterkarte, die Sie erhalten haben, jetzt die Ergebnisse von Nimbus sehen. In Amerika ist alles immer auf Konkurrenz aufgebaut. ESA, das ist der Wettersatellit des Wetterbüros, und Nimbus, das ist der Wettersatellit der NASA.
Dieser hier, der dreht sich wie ein Wagenrad, das heißt, der rotiert also so herum. Hier unten sehen Sie diese Kamera, die nun nach unten gerichtet ist. Und das nächste Bild, das sind die Antennen, mit denen die Ergebnisse dann nach unten übermittelt werden. Und hier oben ist die Bahn aufgezeichnet. Dieser Satellit bewegt sich etwa, hier haben wir Grönland, etwa hier oben über den Nordpol, dann hier über den Äquator, dann etwa zum Südpol. Und dann dreht die Erde sich ja nun von Osten nach Westen hier. In 2 Stunden kommt dann der Satellit wieder. Und dann wird aber ein anderes Gebiet hier überflogen. Nämlich dann fliegt der Satellit, Verzeihung, eben die Erde von Westen nach Osten natürlich, dann fliegt der Satellit hier weiter im Westen. Nun, ursprünglich hießen diese Satelliten Tyros Wheel, also das ist wie ein Wagenrad. Und für die Zukunft plant man nun, dass man einen Satelliten hier über den Äquator in 35.000 Kilometer Höhe, nicht verankert, müsste man schon beinahe sagen, er steht dann still und dann dreht die Erde, er dreht sich mit der Erde. Es wird also immer hier eine Aufnahme gemacht von diesem Teil der Erde, also nahezu von einer Hälfte. Wenn man nun mehrere hier am Äquator, mehrere solche Satelliten dort über dem Äquator stehen lässt, dann hat man also immer die vollständige Verteilung der Wolkengebiete über der Erde, mit Ausnahme hier der Polargebiete. Die werden ja hier nur gestreift. Das ist also für die Zukunft geplant und das wird auch sicher in den nächsten Jahrzehnten entwickelt werden. Das nächste. Nun, ich sagte Ihnen, dass wir es der Volkswagen-Stiftung zu verdanken haben, dass sie es nun ermöglichte, dass wir hier in Berlin eine solche Aufnahmestation für Wettersatelliten einrichten konnten. Wir haben das allerdings auch schon vor langer Zeit geplant. Meine Assistentin, Frau Dr. Haupt, ist bereits vor 4 Jahren, für ein Jahr nach den Vereinigten Staaten gegangen, um diese neuen Verfahren der Satellitenmeteorologie zu erlernen. Und als sie zurückkam, haben wir dann gleich ein entsprechendes Forschungsprojekt eingereicht. Und dadurch war es möglich, dass wir, nachdem jetzt nun in diesem Jahr zum ersten Mal die Satelliten zum routinemäßigen Einsatz gekommen sind, dass wir uns sofort daran beteiligen konnten. Was Sie nun hier sehen, diese Antenne, sie ist gut fotografisch aufgenommen, darum wirkt sie größer, als sie eigentlich ist. Diese Antenne hier, das ist die spätere Ersatzantenne, die steht oben auf dem Fichtenberg, aber hier auf dem Boden. Im Januar dieses Jahres wird auf dem Wasserturm auf dem Fichtenberg, Sie kennen sicher alle den Wasserturm, wird eine wesentlich stärkere Antenne aufgestellt, und zwar eine, die aus 7 solchen Wendelantennen besteht.
Das heißt, das ist dann etwa auch die 7-fache Empfangsenergie. Und dann auf der Spitze des Wasserturms, das ist funktechnisch einer der günstigsten Punkte Berlins. Und dann hoffen wir also, dass wir die besten Satellitenbilder empfangen können, vielleicht die besten der Welt, was überhaupt möglich ist.
Wir empfangen aber auch mit dieser Antenne schon recht gute Bilder.
Sie können sich ja überzeugen, Sie haben das heutige Bild in dieser Karte auch. Sie sehen aber auch gleichzeitig, dass es so einige Störungen enthält. Das sind natürlich Sender, die hier diesen Empfang, und so stark ist die Energie nicht, mit dem die Zeichen eines solchen Satelliten ankommen. Das nächste Bild.
Nun, da wir keinen Neubau auf dem Fichtenberg hatten, ist ein Behelfsheim errichtet worden. Das ist dieses hier.
Das hat allerdings auch schon seinen großen Nachteil gehabt, die moderne Bauweise, nämlich dieses flache Dach. Das war auch noch so konstruiert, dass es in der Mitte zusammenlief. Und als dann der große Wolkenbruch war im Juli dieses Jahres, da ist dann das Wasser von hier aus in das Haus eingedrungen. Es hat sich herausgestellt, dass die Arbeiter vergessen hatten, die Löcher richtig zuzumachen. Und unsere Hauptapparatur, mit der wir die fotografischen Bilder erhalten, ist damals vollkommen zerstört worden. Die Firma Rode und Schwarz hat uns seitdem ein altes Gerät zur Verfügung gestellt, was sie schon einige Jahre hatten. Das ist aber nicht automatisch. Das Gerät, was wir hier hatten, war automatisch. Und das ist der Grund, weshalb die Qualität dieser Bilder zurzeit nicht so gut ist, wie es früher der Fall war. Erst Ende November kann das neue Gerät von der Firma Hell in Kiel wieder geliefert werden. Ich habe seitdem Angst vor Behelfsbauten.
Das nächste Bild. Ja, und unsere Veröffentlichung, die wir nun seit April oder seit 1. Mai dieses Jahres jeden Tag herausgeben, das ist wohl die einzige auf der Welt zurzeit, wo am selben Tage die Ergebnisse der Satellitenbeobachtungen gedruckt werden. Amerika sammelt alle diese Satellitenbeobachtungen. Gelegentlich haben Sie es wohl auch schon in der Zeitung gesehen. Aber es wird nicht am gleichen Tage veröffentlicht, auch nicht gedruckt. Hier sehen Sie nun auf der linken Seite dieser Veröffentlichung, da geben wir die Daten an, damit man die genauen Koordinaten eines solchen Satellitenbildes finden kann. Das ist hier also zum Beispiel, das war der 20. August, der 2193. Umlauf. Um 12:03:44 ist das erste Bild hier auf 77,6 Grad Nord und 76,8 Grad Ost aufgenommen worden. Und der Satellit hatte eine Höhe von 1410 Kilometern. Diese Zahlenangaben, die werden für bestimmte Punkte jeden Tag von Amerika vorhergesagt. Die empfangen wir über unsere Fernschreibleitungen. Wir müssen dann aber noch den Einzelpunkt hier entsprechend berechnen. Und auf der anderen Seite, das nächste, sehen Sie nun ein solches Satellitenbild von Europa, wie wir es seitdem jeden Tag veröffentlichen. Nicht immer können wir die Bilder am Rande empfangen. Und augenblicklich ist auch hier meistens eine Lücke vorhanden. Das liegt daran, dass der Satellit Nimbus, dass der etwas tiefer fliegt, in einer Höhe von 1100 Kilometer, und dann überlappen sich die einzelnen Bilder nicht. Hier ist es also so, dass dieser Satellit von Norden nach Süden fliegt, und dann bekommen wir hier um 8.29 Uhr in dem ersten Umlauf diese Bilder. Dann dreht die Erde sich, und der zweite Umlauf des Satelliten erfolgt dann hier. Das ist um 10.22 Uhr. Um 12.10 Uhr vollführt der Satellit diesen Weg. Und wenn wir später oben auf der Spitze des Wasserturms sind, dann können wir auch den vierten Umlauf noch aufnehmen, der also sich dann hier herunter erstreckt. Die Amerikaner haben natürlich auch einiges für sich reserviert. Sie stellen allen Ländern, die also solche Aufnahmegeräte haben, ihre Fotografien zur Verfügung. Das ist die Kamera, die Sie eben sahen. Aber wir können keine Bilder empfangen, zum Beispiel, was der Satellit aufnimmt, wenn er nicht über dem Berliner Horizont sich befindet. In Amerika aber kann man vom Satelliten, das ist gespeichert dann, kann man die Fotografien empfangen der ganzen Erde. Das ist natürlich noch wesentlich mehr, aber wir könnten das auch gar nicht verarbeiten, sondern das ist gerade das Gebiet, was wir jeden Tag verarbeiten können und wo wir nun jetzt die Wolkenverteilung sehr genau vergleichen können, zunächst einmal mit unseren Wetterkarten beziehungsweise unsere Wetterkarten, nach dem Satellitenbild verbessern. Nun möchte ich Ihnen zunächst zeigen, was ein solches Satellitenbild nun von der Erde
uns zeigt. Das nächste,
das ist nämlich vielleicht, zeigt die Güte dieser Bilder. Das ist hier unsere Aufnahme vom 2. Mai 1966. Das war der schöne Mai. Hier sehen wir eine sehr klare Luft und sehr klaren Himmel. Dann können wir hier oben also Jütland, Dänemark hier, die dänischen Inseln, alles erkennen. Wir sehen hier die Ostsee. Nun, man glaubt ja beinahe sogar hier die Havelseen zu sehen. Hier dieses Bild, das ist also sehr schön groß. Da kann man also vielleicht noch mehr Einzelheiten erkennen, als ich sonst in der Veröffentlichung mit der Lupe erkennen kann. Hier sehen Sie Italien und ich muss sagen, ich bin sehr überrascht gewesen. Bevor wir dieses Ganze bestellten, habe ich auch nicht geglaubt, dass die Satellitenbilder doch so ausgezeichnet sind. Hier sehen wir die Alpen, dass sie also wirklich feine Details der Erdoberfläche wiedergeben. Und das nächste Bild, ich zeige zunächst also hier nicht auf die Wolken ein, sondern hier auf die Landschaft, das ist Ihnen natürlich auch vertrauter. Hier sehen wir also den Nil. Er hebt sich hier durch die andere Färbung sehr deutlich heraus. Das hier ist also die Nilmündung. Hier haben wir den Suezkanal. Hier ist das Rote Meer. Hier oben sehen wir Zypern. Da oben ist das Kaspische Meer. Hier haben wir dann also den Persischen Golf hier unten. Alles aufgenommen. Wir können nur aufnehmen, wenn der Satellit über dem Horizont ist, hier in Berlin. Und das nächste Bild zeigt, dass wir sogar von Berlin aus China sehen können. Nämlich, wenn es gerade günstig liegt, dass der Satellit im Horizont, am Osten, im Osthorizont sich befindet. Das war eine Aufnahme vom 23. Juni. Da sehen Sie hier das Kaspische Meer. Hier oben sehen wir den Aralsee. Hier kommt das Hindukuschgebirge. Und hier oben sehen wir das Tarimbecken. Und das Tarimbecken, das gehört nun tatsächlich zu China. Und hier kann man also sehen, China ist gar nicht so weit von Berlin entfernt, wie wir uns also oft vorstellen, sondern man kann es ungefähr jeden Tag fotografieren hier mit Hilfe des Satelliten. Es wird einem beinahe unheimlich, wenn man diese Technik also hier, wenn man das hier sich ansieht. Weiter, das nächste. Und hier ein Bild der Alpen. Ende April, als die Alpen noch tief verschneit waren, und da zeigt das Satellitenbild tatsächlich die einzelnen Alpentäler. Ich selbst muss sagen, ich habe Geografie nicht studiert und ich weiß auch nicht alle Flüsse hier, die also in den Alpen vorkommen. Da müsste man sehr viel auswendig lernen. Wenn man das aber mit dem Atlas vergleicht, das ist also hier oben liegt der Genfer See und das hier ist also das obere Rhonetal. Dann kann man hier unten auch den, oder hier das Inntal, das ist das obere Inntal hier. Sie können das genau erkennen, vom Oberengadin geht es also hier herunter. Dann geht es da heraus, das ist hier die Salzach und das ist hier das Enztal. Wenn wir hier das dann weiter verlängern, das obere Inntal, dann kommen wir hier zum Comer See und dann haben wir hier an dieser Stelle, das ist dann der Lago Maggiore. Sie sehen, man kann Einzelheiten, alle einzelnen Täler erkennen, wenn sie eben nicht im Schnee liegen, sondern der Schnee nur an den höheren Stellen. Und das ist also der Grund, weshalb man hier die Alpentäler in dieser plastischen Form erkennen kann. Es zeigt aber, welches hervorragendes Auflösungsvermögen die Wettersatelliten haben. Sie müssen immer bedenken, es ist ja aus 1400 Kilometer Höhe aufgenommen. Das hier sind Wolkenschichten. Und das nächste Bild zeigt nun, das ist keine Aufnahme von uns, sie ist aus dem Frühjahr noch, aus Anfang April, als wir noch kein Gerät hier hatten, das verschneite Skandinavien. Wir hatten, das ist hier wohl bekannt, Skandinavien. Wir sehen hier auch die einzelnen Fjorde. Hier haben wir den Hardanger Fjord, das ist hier der Sognefjord. Man könnte also noch viele Fjorde hier aufzählen, die man erkennen kann. Wir hatten im vorigen Jahr den kältesten Winter, der überhaupt bisher meteorologisch festgestellt worden ist, in Nordschweden. Hier liegt die bekannte Wetterstation Haparanda. Dort ist noch niemals ein so kalter Winter beobachtet worden wie im vorigen Jahr. Und nun können Sie erkennen, wie in diesem Frühjahr der Botnische Meerbusen vollkommen zugefroren ist. Es war eine Rinne, die natürlich auch von Eisbrechern versucht wurde, möglichst lange offen zu halten, die ist auch überfroren. Im Finnischen Meerbusen sieht man,
dass hier also eine kleine Rinne noch von Eisbrechern lange Zeit offen gehalten worden ist. Das nächste Bild.
Nun, das ist der 12. April. Und ich sagte Ihnen, wir hatten dort oben den kältesten Winter. Und auch in der Arktis, die ja in den letzten Jahrzehnten so viel wärmer geworden ist, hat die Vereisung ungewöhnlich stark zugenommen. Und im April dieses Jahres können Sie hier erkennen, wie die Grenze des arktischen Packeises hier von der Halbinsel Kola, hier ist wieder der Botnische Meerbusen, da oben sind die Lofoten und die Westeralen, hier ist der Westfjord, hier, dies ist jetzt keine Wolke, sondern das ist die Grenze des arktischen Packeises. Dann erstreckt es sich hier herüber und dann sehen Sie da einen kleinen hellen Punkt, das ist die kleine Bäreninsel. Wenn die also verschneit ist dann leuchtet und keine Wolke darüber liegt, dann leuchtet die auf den Satellitenbildern, obwohl es eine so kleine Insel ist, derart klar. Dann sehen wir also hier oben, geht die Eisgrenze dann darüber. Jetzt liegt eine Wolke, da kann man sie nicht klar erkennen. Hier ist Grönland, das ist die grönländische Küste und dies hier ist dann wieder das arktische Packeis. Bedenken wir, es ist erst einige Jahre her oder Jahrzehnte, welche Schwierigkeiten hatten Expeditionen hier oben nach Grönland oder in das Polargebiet, um zu wissen, wie sind die Eisverhältnisse. Ja, wir sehen hier ein seltsames Phänomen, das ist Spitzbergen. Und in diesen Tagen hier, da war ausgerechnet der Nordwesten von Spitzbergen eisfrei. Und der Süden hier, das lag alles vom Eis umschlossen. Wenn man dann die Wetterkarten ansah, dann sah man, dass da ein Südsturm geherrscht hat. Der hat das Eis hier oben losgerissen und dann gab es also hier einmal offenes Wasser. Dasselbe erkennen Sie bei Franz Josef Land. Die Nordwestküste da oben ist das Eis abgerissen und hier sehen Sie Novaja Zemlja, wo man also auch erkennen kann hier, dass da oben ein solches Gebiet offenen Wassers vorhanden ist. Zu diesem Zeitpunkt ist auch hier, das ist der 12. April, ist hier also offenes Wasser im Botnischen Meerbusen vorhanden.
Weiter, das nächste.
Nun, zunächst noch etwas von der Landschaft. Das ist dann der 10. Juni, also der Sommer. Nun können Sie erkennen, wie der Botnische Meerbusen hier oben völlig frei ist. Das ist hier der dunkle Ton, das ist das offene Wasser. In Skandinavien sind nur noch hier oben die Berge, haben nur noch Schneebedeckung. Die kann man dadurch hier sehr deutlich erkennen. Und im Übrigen möchte ich nun eingehen, was die Satellitenbilder nun den Meteorologen zeigen. Und dafür ist das ist natürlich auch alles sehr wichtig. Sie können auf dem heutigen Satellitenbild genau sehen in Russland die Schneegrenze. Es hat dort jetzt an zwei Tagen geschneit und man weiß nun ganz genau Bescheid, wie weit zum Beispiel eine solche Schneedecke reicht. Hier oben haben wir die grönländische Küste und dieses hier, was Sie nun hier alles sehen, das sind nun Wolken. Und das nun vielleicht mal ein Beispiel, wie hier ein Schlechtwettergebiet sich hier oben von Grönland hier über die britischen Inseln, das ist hier Spanien, vielleicht können Sie es hier erkennen, das sind Funkstörungen, bis nach Spanien erstreckt. Und das war ein solches Regengebiet, was sich von Osten nach Westen bewegte. Und hier lag ein anderes großes Schlechtwettergebiet über dem Atlantischen Ozean, von Island bis zu den Azoren. Und das bewegte sich von Westen nach Osten. Und nun können Sie erkennen, wie dazwischen ein Streifen völlig wolkenlosen Wetters zu verfolgen ist von Island hier unten bis nach, hier sind wir etwa bei Lissabon, bis nach Lissabon hin. Die beiden bewegten sich in entgegengesetzter Richtung. Sie können schon hieran vielleicht erkennen, welch wertvolles Hilfsmittel das natürlich für eine Vorhersage ist. Angenommen, man muss eine Vorhersage für diesen Punkt geben, dann kann man natürlich hier direkt aus der Verteilung der Wolken erkennen, wann also dieses Wolkensystem ein bestimmtes Gebiet erreicht haben wird, was man bisher natürlich mühsam aus den Wetterkarten entnehmen muss und dann niemals mit dieser Präzision erkennen kann. Das nächste Bild ist das Umgekehrte, nämlich ein durch ein Satellitenbild sichtbar gemachter Strahlstrom. Das ist der 21. September 1966. Hier oben sehen wir Grönland. Hier sieht man übrigens schon wieder die Vereisung, die dort oben begonnen hat. Und wir haben schon wieder einen extrem kalten Winter hier oben, weil nämlich das Eis ja den ganzen Sommer dort oben nicht zurückgewichen ist. Hier liegt ein atlantisches Schlechtwettergebiet, also ein Tiefdruckgebiet, wie wir sagen werden. Nun können Sie hier erkennen, wie auf einem schmalen Streifen sich hier eine hohe Cirruswolke über Island, genau über Island hinweg, in dieser Richtung bis nach Südnorwegen erstreckt. Das ist ein Strahlstrom, der an dieser Stelle seine größte Geschwindigkeit erreicht. Und damit können wir also plastisch direkt sehen, oder wenn wir eine Flugberatung hätten, dass das also hier eine Stelle ist, besonders großer Windgeschwindigkeit oder auch zu erwartender starker Turbulenz. Das nächste. Nun, und das ist hier die Anordnung der Wolkengebiete in den Zyklonen. Bisher war es wirklich sehr schwer, sowohl dem Studenten als auch dem Laien klarzumachen, wie nun eigentlich die Wolken in den Zyklonen angeordnet sind. Man lernt das dann theoretisch, am Himmel beobachten kann man es aber doch nie richtig. Nur dem Meteorologen, dem ist eigentlich klar, dieses Wolkengebiet, wie das wohl in eine Zyklone hineingehen wird. Aber ich glaube, niemand hat das geglaubt, dass auch das norwegische Frontenschema in der Natur so grandios, möchte ich beinahe sagen, erfüllt ist, wie es uns die Satellitenbilder zeigen. Das ist übrigens ein Bild hier, was ich schon zeigte, wo in Deutschland wolkenloses Wetter ist. Und hier erkennen Sie einen kleinen Sturmwirbel und Sie sehen, wie diese Spirale hier in diesen Sturm hineinläuft. Wir werden uns jetzt immer stärkere Wirbel ansehen. Das nächste Bild. Das ist nun vielleicht eine klassische Darstellung am 5. Mai 1966. Das Zentrum eines Sturmwirbels, Sie können den Punkt hier oben genau erkennen. Und es hätte trotz allem, was man lernt in der Meteorologie, dass wohl spiralförmig diese Fronten oder Wolkensysteme in einen solchen Wirbel hineingehen, hätte es doch kein Meteorologe gewagt, eine solche Front so in eine drei- oder vierfache Spirale in diesen Wirbel hineinzuzeichnen. Also hier sieht man direkt plastisch die Strömung vor Augen. Hier sieht man, wie hinter einer solchen Front, die bewegt sich in dieser Richtung, dann ganz plötzlich diese Aufheiterung einsetzt. Wir nennen das seit den 30er Jahren die postfrontale Aufheiterung. Vor allen Dingen an der See ist das immer ein Gebiet des sehr blauen Himmels und sehr schönen Wetters. Die Amerikaner haben das übrigens erst vor 5 Jahren ganz neu entdeckt, aufgrund der Satellitenbeobachtungen. Denn da sieht man das nun hier mit der größten Deutlichkeit. Wenn Kaltluft über warmes Meer fließt, wie hier, dann gibt es diese wunderbaren Wolkenstraßen. All diese Wolken hier, das sind einzelne Schauer, Cumuluswolken, wie wir sie also eben im Radargerät sahen. Und nun kann man die Windströmung ja, als wenn es ein Versuch wäre im Laboratorium, wie man das so manchmal mit Wasser macht, können Sie hier erkennen, wie also wie der Wind hier so um diesen Wirbel herum weht. Das nächste Bild. Ja, oder das ist dann einen Tag später. Da sieht man ein späteres Entwicklungsstadium des gleichen Wirbels. Dies ist der 6. Mai, das Auge. Auch die außertropischen Zyklonen, sieht man, haben tatsächlich hier ein Auge. Aber das Wolkenfeld ist bei weitem nicht mehr so schön spiralförmig da hinein. Man sieht nur noch Reste. Da weiß man also jetzt auch plastisch, dass das eine Zyklone im Auflösungsstadium ist. Hier sieht man nun wieder wunderbar, wie diese Wolkenstraßen, diese Cumuluswolken hier alle spiralförmig da hineingehen. Ja, man sieht Erscheinungen, die man überhaupt nicht für möglich gehalten hätte. Sie sehen hier oben das verschneite Island noch am 6. Mai. Und Sie können hier erkennen, wie von der Ostküste Islands aus ein Streifen völlig wolkenlosen Himmels sich bis hier unten hin erstreckt. Sieht man die Wetterkarte sich an, dann hatten wir hier einen Nordwestwind. Es gab hier an der Ostküste einen Föhn, der löste die Wolken auf. Der Wind dreht hier nach Nord und nun bleibt dieses heitere Gebiet bis hier unten hin erhalten. Fährt man also mit dem Schiff zum Beispiel hier herüber, dann kommt man plötzlich in ein wolkenloses Gebiet hinein und nun weiß man, ein Meteorologe zerbricht sich den Kopf, warum ist es plötzlich wolkenlos? Ja, das ist hier oben die Wirkung von Island. Bei Föhn natürlich sehen wir auch hier Grönland, das ist auch ein Gebiet, wo es dann sehr häufig wolkenlos ist. Hier werden dann, geh weiter nach Süden, hier haben wir Spanien, hier ist etwa Lissabon, hier werden also die einzelnen Cumuluswolken immer mächtiger, weil ja hier das Meer nun, geh weiter wie nach Süden kommen, umso wärmer wird. Das nächste. Das ist schon ein sehr starker Sturmwirbel, beinahe ein Orkanwirbel. Wenn jemand am 23. Mai an der Nordsee gewesen ist, der wird sich dessen erinnern. Und hier erkennen wir wieder das Auge dieses Wirbels. Jetzt ist das herum, spiralförmig hier herumgewirbelte Wolkenfeld sehr stark ausgeprägt. Und je stärker das ausgeprägt ist, umso größer ist auch die Windstärke in einem solchen Wirbel. Der gefährlichste Bereich ist dann dieser hier, wo nämlich hier die warme Luft, das ist die warme Luft in der Höhe, noch einmal zurückkommt. Das befürchten die Meteorologen schon immer. Und auch die Seeleute müssen das in Zukunft befürchten, wenn sie also solche Satellitenbilder zur Verfügung haben. Das nächste. Das ist nämlich hier ein solcher Sturmwirbel, dem das italienische Schiff, das Sie sich vielleicht erinnern, Michelangelo, im Frühjahr am 12. April, ist das ja schwer beschädigt worden durch eine besonders hohe See. Und das ist eine Aufnahme vom Bochum. 12. April war unser Gerät noch nicht in Betrieb. Und hier sehen Sie diesen Orkanwirbel. Das ist ein Fall. Hier sehen wir wieder spiralförmig herumgebogen. Hier erkennen wir, wie diese warme Luft hier besonders breit ist. Und das ist hier diese Stelle eines besonders großen Luftdruckunterschiedes. Und da treten also dann Windstärken 11 bis 12 auf. Oder aber man hat natürlich hier ein gutes Mittel in der Zukunft, um hier also solche Gebiete nach Möglichkeit auch von Schiffen zu vermeiden. Dann kann man natürlich ähnliche Katastrophen, wie sie sich da ereignet haben, in Zukunft ihnen doch besser entgehen, als das bisher. Auch der Seemann, solche Wetterkarten, die da so gezeichnet sind, die glaubt da auch nicht so, als wenn die Natur sich hier selber zeigt. Weiter. Ja, oder das ist ein tropischer Wirbelsturm, aufgenommen in Berlin. Nämlich am 4.9.1906 dieses Jahres ist ein großer tropischer Wirbelsturm, FAITH, F-A-I-T-H geschrieben, der ja zu der Katastrophe im Skagerrak geführt hat, wo das Fährschiff untergegangen ist. Diesen Wirbelsturm hat unser Satellitengerät hier am 4. September um 11.41 Uhr erfasst. Und Sie können auch sehen, dass das eine ganz andere Anordnung ist. Wenn das Zentrum dieses Wirbels, dieser Punkt hier ist 53 Nord, 23 West, auch nicht mehr in den Tropen liegt, so sehen Sie hier das Auge, besonders stark ausgeprägt. Das ist eine außertropische Front, die wird in den Wirbelsturm einbezogen. Der Sturm selbst ist aber noch beinahe kreisförmig. Auf einer Wetterkarte, ich brauche Ihnen heute das nächste, ja kaum Wetterkarten zu zeigen, aber eine möchte ich Ihnen doch vorführen. Da sieht es nun mehr prosaisch aus und nicht so schön poetisch wie in dem anderen Bild. Das ist hier also das Zentrum dieses Sturmes. Das sind die Schiffsmeldungen, die Vorlagen hier mit Stärke 11 und Stärke 12. Das nächste Bild zeigt den gleichen tropischen Wirbelsturm einen Tag später. Das ist hier der 5. September. Jetzt sehen wir schon, dass diese Form nicht mehr ganz so rund ist, dass wir hier eine Spiralbewegung bekommen, wie sie für außertropische Zyklonen typisch ist. Es ist auch hier nicht mehr so einfach zu definieren oder zu sehen, an welcher Stelle hier das Zentrum liegt. Wir sehen hier dann über den britischen Inseln, sehen wir, wie hier die Vordergrenze dieses Wirbelsturms hier, das ist die warme Luft, ganz scharf begrenzt ist. Und die Vordergrenze dieser warmen Luft, die konnte man nun zum Beispiel hier an der deutschen Nordseeküste sehr deutlich erkennen. Da ich selber genau wusste, dass dieser Wirbelsturm hier in Richtung auf die Nordsee unterwegs war, das nächste, habe ich mich bemüht, davon also eine Aufnahme zu machen. Und das ist nun dieser Wirbelsturm, das ist an dem gleichen Tage nachmittags abends um 6:30 Uhr. Und da sehen Sie hier diese scharfe Grenze, die eben das Satellitenbild zeigte, die erstreckte sich von einem Horizont bis zum anderen. Ich habe das nur zweimal in meinem Leben in dieser Deutlichkeit gesehen. Das andere war im Jahre 1935, das war auch ein Wirbelsturm, der in die Nordsee gezogen ist. Das nächste Bild zeigt die Fortsetzung nach Süden hin und wir sehen hier überall diese scharfe Grenze. Vielleicht interessiert es, das wurde hervorgerufen durch die warme Luft, die aus den Tropen hier herangeströmt ist. Und wir haben einen Tag später in Berlin in 10.000 Meter Höhe die höchste Temperatur gehabt, die in einer Höhe von 10.000 Metern gemessen wurde. Das ist also noch ein Relikt von diesem tropischen Wirbelsturm. Und das nächste Bild, das ist wieder einen Tag später. Nun ist der Wirbelsturm, hat er nicht mehr die gleiche Energie, Er liegt hier oben über Skandinavien. Man kann hier die Umrisse, hier unten kann man sie immer besser sehen. Da hebt sich Land und Meer deutlicher ab als hier oben im Norden. Das ist hier etwa Norwegen. Und dieses Satellitenbild ist zur gleichen Zeit aufgenommen, als das Fährschiff im Skagerrak gekentert ist. Und wir haben nun diese Stelle genau untersucht. Das ist an diesem Punkt hier. Und da sehen wir wieder, dass es genau die Stelle ist, wo wir hier wieder das Umbiegen haben, wo um den Wirbel die Wolken wieder nach Süden vorstoßen. Hier oben kommt ein Föhneffekt zustande, der bringt hier die Aufheiterung mit sich. Und hier, da sehen wir Schauerwolken, starke Schauer, die hier an Südküste Norwegens vorbeiziehen. Und solche Schauer bringen nun auch eine besonders starke Turbulenz. Wenn man das alles kombiniert, dann bedeutet das, dass wir etwa an dieser Stelle hier den stärksten Wind zu erwarten hatten. Wir haben nun eine Wetterkarte, das nächste, für den gleichen Tag gezeichnet. Einmal eine detaillierte Karte, zum gleichen Zeitpunkt auch, wo das Satellitenbild aufgenommen worden ist und wo hier oben, das war das Fährschiff ja hier, das sich nach Hirtshals bewegte, das ist etwa die Stelle, soweit wir es feststellen konnten, wo das Unglück passiert ist. Und nun sehen wir hier, dass der Wind hier gegen das Gebirge weht, das gibt hohen Druck. Hier weht sie vom Gebirge weg, das gibt tiefen Druck. Und wir sehen, nur hier konzentriert sich dieser Druckgegensatz auf dieses Gebiet. Und hier kam gleichzeitig, wir sehen es auch an dem schlechten Wetter, nach dem Satellitenbild, von oben also wieder die Bewölkung um den Wirbel, der da mit dem Zentrum da hinten liegt, herum. Wenn man natürlich solche detaillierten Wetterkarten rechtzeitig zeichnen würde, oder hätte, das wird aber nirgendwo gemacht bisher, dann kann man auch einen solchen Fall rechtzeitig vorhersehen und eben feststellen, dass hier tatsächlich gerade nur auf diesem Streifen, ich selbst war hier unten in Sylt, wir sehen, da ist nur Windstärke 5 bis 6 gewesen, hier oben haben wir auch nur Windstärke 4, aber gerade hier, wo diese Überfahrt stattfand, da herrschte ein Westwindstärke 8 bis 9 und sicher hier in diesem Gebiet sogar
von Stärke 10.
Da hätte man eben die genügenden Vorsichtsmaßregeln treffen müssen. Das nächste Bild. Oder aber hier noch eine andere Katastrophe, die wir ja heute wieder in der Zeitung lesen, der Untergang des U-Bootes Hai. Das ist die Wetterkarte vom 14.09., die Satellitenaufnahme etwa in den Mittagsstunden. Abends um 18 Uhr, zwischen 18 und 19 Uhr, ist die Katastrophe auf diesem U-Boot passiert. Hier sehen wir das Zentrum des Wirbels. Das sieht beinahe wie eine Schlange aus, wenn ich das da oben sehe. Das ist nämlich hier ist etwa das Zentrum, da ist noch so ein kleiner Punkt da drin. Nun sehen wir hier wieder die ausgebildete Spirale. Sie verläuft bis nach Schottland etwa in dieser Richtung. Und in Schottland, hier sehen wir eine Verdickung, wenn Sie das genau erkennen können, und zwar ein ganz dichtes Gewölk. Hier ist es verhältnismäßig schmal, hier ist es auch aufgelockert, hier ist es aber besonders dicht. Und an dieser Stelle hat sich eine neue Zyklone entwickelt. Und zwar gerade zu dieser Zeit, als diese Satellitenaufnahme gemacht wurde. Und diese Zyklone bewegte sich dann, diese Neubildung, zur Nordsee hin. Und wir hatten in Sylt abends sehr starkes Aufrichten des Windes von Stärke 6 auf Stärke 8 bis 9. Und hier über der Nordsee selber war die Windgeschwindigkeit wahrscheinlich dann noch wesentlich größer gewesen. Auch dies ist wieder ein Hinweis, wie man die Satellitenbilder unmittelbar auch zur Wettervorhersage verwenden kann. Also nicht nur, um zunächst die Kenntnis über das Wetter zu verbessern, sondern auch, um das Wetter besser vorhersagen zu können. Weiter. In der Zukunft wird man da sicher noch wesentlich bessere Bilder erhalten. Einen ersten Vorgeschmack gibt vielleicht hier eine Aufnahme aus der Gemini-Kapsel. Und zwar hier eine Farbaufnahme, das ist die Küste von Marokko. Auch das ist hier der Zeitschrift Life entnommen. Und da sehen wir hier einen solchen Wirbel, den sieht man nun direkt plastisch. Hier ist also das Zentrum dieses Wirbels. Dann sehen wir wieder hier diese Spiralform, wie die also hier um einen solchen Wirbel vor der marokkanischen Küste herumgeht. Und hier sehen wir dann in diesem Gebiet, wie es entsprechend wolkenlos ist. Weiter. Ja, nun haben die Satellitenbilder den Nachteil, dass sie natürlich nicht fotografieren können, wenn es dunkel ist. Und deshalb sehen Sie auch in der Wetterkarte, die Sie haben, zurzeit nichts mehr von Skandinavien. Da scheint die Sonne nämlich nicht. Nun, die Amerikaner wissen das natürlich auch längst. Und sie schalten den Satelliten dann um,
Von Skandinavien aus macht er nur noch Infrarotbilder. Das heißt, es wird also nun eine Aufnahme im Infrarotbereich gemacht. Und wir haben aber noch nicht die Apparatur, um dies aufzunehmen.
Wenn wir diese Apparatur hätten, dann können Sie sehen, das ist eine Infrarotaufnahme bereits vom 12. September 1964, die aber dann in Amerika von dem Satelliten erhalten wurde. Hier kann man die Küstenumrisse sehr deutlich erkennen. Infrarot ist ja eine Messung der Temperatur. Alle Wolkengebiete machen sich dann durch eine niedrige Temperatur bemerkbar. Auf diese Weise wird es also dann möglich, auch bei Nacht hier ein vollständiges Bild der Wolkenverteilung zu bekommen. Das ist also auch nur noch eine Frage kurzer Zeit, dass auch diese Schwierigkeit gelöst sein wird. Hoffentlich können wir also auch in Berlin in die Lage kommen. Leider sind das immer wieder neue Apparaturen, um also hier mit den Amerikanern wetteifern zu können. Das nächste Bild. Ja, man hat für frühere Fälle, hat man nun auch weitere Untersuchungen gemacht. Die Satelliten liefern, machen Aufnahmen nun in den verschiedensten Wellenlängen oder die einzelnen Kanäle, wie man das nennt. Nun, es gibt hier zum Beispiel einen Kanal, da kann man berechnen aus den Intensität die relative Feuchtigkeit und zwar in Höhen zwischen 5.000 und 10.000 Meter Höhe. Nun empfangen ja die Amerikaner von der ganzen Erde diese Werte und Sie sehen, man ist dann in der Lage, das ist für den 15. Februar 1962, soweit ich so etwas schon zurück, nun die Verteilung der relativen Feuchtigkeit in der Höhe darzustellen. Hier oben haben wir etwa 100%, da muss also ein Sturmtief liegen mit sehr hohen Wolken. Hier in den Wüstengebieten, hier haben wir Spanien, hier haben wir dann die Wüste. Gelb heißt unter 20%, hier ist also natürlich die Atmosphäre extrem trocken. Hier sehen wir dann in Ostasien die großen Regenzonen, wo wir also dann sehr hohe Feuchtigkeit haben. Nun, damit kriegt man dann auch von der Südhemisphäre Werte. Damals konnten die Satelliten noch nicht über die Pole fliegen, deshalb haben wir von der Antarktis noch keine Werte. Jetzt fliegen sie ja inzwischen auch über die Pole. Nun, ich muss vielleicht noch einiges nachtragen, das sieht so einfach aus, wenn Sie ein solches Satellitenbild da sehen und Sie sehen dann, dass er immer über uns um 10 Uhr vormittags hinwegfliegt. Das ist extra so gemacht, weil nämlich das die wichtigste Zeit für die Meteorologen ist, dass man vormittags die Aufnahmen bekommt und mittags muss man ja die Hauptprognosen für den nächsten Tag machen. Nun dreht sich ja die Erde darunter weg und am nächsten Tag hat man wieder um 10 Uhr die Aufnahmen. Außerdem dreht sich aber die Erde auch um die Sonne. Und da würde es natürlich passieren, dass nach einem halben Jahr man die Aufnahme nicht um 10 Uhr hat vormittags, sondern um 10 Uhr abends und da wäre es dunkel. Und deshalb hat man die Bahn des Satelliten so berechnet, dass sie nicht genau über den Pol führt, sondern dass sie den Pol unter einem Winkel von 9 Grad schneidet. Und dann wird, durch, weil die Erde ja abgeplattet ist, wird eine Präzessionsbewegung der Satellitenbahn eingeleitet. Und nach der theoretischen Berechnung sollte die Präzession so groß sein, dass genau dadurch der Umlauf um die Sonne kompensiert wird und dass der Satellit immer um 10 Uhr kommen soll. Und das tut er. Er kommt jetzt noch um 10 Uhr, genauso wie er es im März, also beim Start, getan hat. Sie sehen aber hier, wie weit sowas alles geplant sein muss und was natürlich auch alles funktionieren muss, damit sich das nachher in der Praxis so bewährt. Weiter das nächste. Oder hier ein Bild wieder von anderen Kanälen. Hier oben, das sind also alles Strahlungsmessungen. Eine vollständige Karte der Erdbodentemperaturen. Ich habe auch schon Originalaufnahmen gesehen. Also in diesem Wellenlängenbereich, dann kann man also feststellen, die Oberflächentemperatur aller der Erdoberfläche oder von Wolken über der ganzen Erde. Hier oben ist also zum Beispiel die Temperatur, diese Färbung hier, das sind sehr niedrige Werte, sehr tief. Dann heißt das, die Wolken, die wir im Satellitenbild sehen, müssen sehr hoch liegen. Und wenn gar keine Wolken vorhanden sind, dann wird hier die Temperatur der Erdoberfläche gemessen. Die Messung ist so genau, die beträgt jetzt, ist jetzt schon auf einige Grad genau, dass man mit solchen Beobachtungen dann zum Beispiel die einzelnen Meeresströme sehen kann. Es ist gar keine Frage mehr, man braucht gar keine Wassertemperaturen mehr an der Nordsee zu messen, wie wir das heute machen, sondern mit dem Satelliten kann man dann gleich sehen, also vor Sylt eine Wassertemperatur von 18 Grad und etwas weiter im Westen vielleicht etwas kälter, 17 Grad und im Wattenmeer eine Temperatur von 19 Grad.
Das ist auch nur eine Frage von einem Jahrzehnt, bis man solche Ergebnisse für die ganze Erde hat. Und Sie können auch die einzelnen Meeresströmungen genau so erkennen, wie ich Ihnen das eben hier in den Wolkenaufnahmen zeigte. Andererseits führt Ihnen das vielleicht auch wieder vor Augen, wie unheimlich diese Entwicklung ist und wie unheimlich die Menge des uns zur Verfügung stehenden Beobachtungsmaterials zunimmt. Weiter. Ja, und dann etwas über die numerische Vorhersage. Sie wissen ja alle, dass man immer mehr dazu übergeht, das Wetter zu berechnen. Auch damit ist eine Wettervorhersage zu 100% nicht möglich. Das dürfen wir alle nicht erwarten. Es ist aber ein Weg, der einmal die Wettervorhersage objektiviert und dann eine Vorhersage auch für längere Zeiträume möglich macht. Ich möchte vielleicht erwähnen, dass der Deutsche Wetterdienst in Offenbach ja nun eine teure Rechenanlage für 13 Millionen in Betrieb genommen hat. Damit kann Deutschland nun auch den Wettstreit aufnehmen mit den großen Nationen, also mit USA und der Sowjetunion, die solche Rechenanlagen schon lange eingesetzt haben, ebenso Schweden und Italien. Und seit 1. November bekommen wir nun auch eine 72-stündige Vorhersage für 5000 Meter Höhe, die mit einer solchen Rechenmaschine in Offenbach berechnet worden ist. 5000 Meter Höhe deshalb, weil man aus den dynamischen Vorgängen, aus der Strömungsverteilung in der Höhe eine solche Berechnung durchführen kann. Es ist aber niemand bisher in der Lage, eine Berechnung der Luftdruckverteilung auch auf solch objektiver Grundlage für den Boden durchzuführen. Und diese Karte, die uns am 1. November übermittelt wurde, die sollte nun mit der heutigen Höhenwindverteilung in 5000 Meter übereinstimmen, 3 Tage im Voraus. Sie hat auch tatsächlich den Abbau dieses Hochdruckgebietes in der Höhe über dem Atlantik sehr gut vorhergesagt. Es gibt aber auch Gebiete wie Europa, wo also auch die Berechnung versagt und wo die Strömung beinahe senkrecht zu derjenigen ist, die also von der Maschine vorausberechnet worden ist. Alle Maschinen können ja nur mit den gegebenen Daten auch immer noch unter großen Vereinfachungen rechnen. Das ist also hier so der Meteorologe der Zukunft. Der braucht da gar nicht so viel zu machen. Nämlich die Daten werden gleich aus den Fernschreibern, werden sie in die Maschine hineingegeben. Das nächste Bild zeigt Ihnen die Stretch, die große Rechenanlage im Wetterbüro in Washington. Heute heißt Washington diese Dienststelle Environmental Sciences Services Division. Und wenn Sie davon den ersten Buchstaben nehmen, das gibt die Abkürzung ESA. Und die Amerikaner sind sehr gute Propagandisten, damit überall das Wetterbüro bekannt wird. Deshalb haben sie den Satelliten ESA getauft. Das ist nämlich jetzt die Abkürzung für das amerikanische Wetterzentrum in Washington. Und das ist also hier die große Rechenanlage, die wir hier sehen. Wir sehen also einen, der dazwischen sitzt. Und im Übrigen kommen diese Daten hier alle automatisch heraus. Das nächste zeigt Ihnen eine solche Karte. Die Maschine zeichnet auch dann selbstständig die Werte. Zunächst einmal wird eine Analyse durchgeführt. Die Werte kommen unmittelbar also hier in den Rechenautomaten. Dann in wenigen Minuten wird für alle Höhenschichten die fertige Wetterkarte aus der Maschine erstellt. Wenn wir an den zukünftigen Überschallverkehr denken, wo ja ein Flugzeug in 1,5-2 Stunden nach Amerika fliegt, dann ist klar, dass wir natürlich das wesentlich beschleunigen müssen, die Herstellung von Wetterkarten, denn das dauert heute noch viele Stunden oder man braucht sehr viel Personal, wenn man das für alle Höhenschichten zeichnen und konstruieren will. Die Maschine macht das dann in Minuten. Weiter das Nächste. Natürlich werden Jahre vergehen, bis die Karten ihre größte Genauigkeit haben, die sie erreichen können. Das ist eine solche Karte sogar für eine Höhe von 10 Millibar, also für 30.000 Meter, für den 16. Februar 1965, die hier aus dieser amerikanischen Rechenmaschine herausgekommen ist. Weiter. Nun muss ich noch auf ein letztes Kapitel zu sprechen kommen. Und zwar ist das einmal die künstliche Wetterbeeinflussung und aber auch die Einrichtung der Weltwetterzentren. Sie sehen schon hier an diesen Bildern, welcher Aufwand in Zukunft erforderlich sein wird, um solche Wetterkarten also automatisch darzustellen. Auch diese Rechenmaschinen, die rechnen nun im Allgemeinen auch noch zu langsam. Und wenn man an die Konstruktion von Wetterkarten für den Boden denkt, dann werden die Gleichungen noch um ein Vielfaches komplizierter als die Gleichungen für die viel einfacheren Verhältnisse in der Höhe. Und die Folge ist natürlich, dass nur die großen Nationen noch mithalten können. Und dem entspricht es, dass die Weltmeteorologische, die WMO oder die Weltmeteorologische Organisation in Genf, dass die also nun zwei große Weltwetterzentren einrichten will, eins in Washington und eins in Moskau. Diese Weltwetterzentren sollen dann die ganze Erde durch Satelliten überwachen. Es sollen solche Beobachtungsstationen, wie ich Ihnen zeigte, auf der ganzen Erde eingerichtet werden. Ich glaube, ich erwähnte das schon. Sie konnten gerade vor einigen Tagen in der Zeitung lesen, dass ein Programm auf der Südhemisphäre gestartet worden ist, Ballone in bestimmten Höhen, in 5.000 und 10.000 Meter Höhe fliegen zu lassen. Die sind so auskalibriert, dass sie immer die gleiche Höhenlage haben und fliegen nun in etwa 12 Tagen um die Erde. Sie werden vom Boden mit Radargeräten angepeilt, wie das hier unsere Radiosonde auch macht. Und dann hat man immer die Windbewegung, also auch in solchen Teilen der Erde wie der Südhemisphäre, wo man also bisher überhaupt keine Beobachtungen zur Verfügung gehabt hat. Dieses Programm, das ist das GOST-Programm, wie das genannt wird. Man kann es als GEIST lesen, es heißt aber abgekürzt Global Horizontal Sounding Technik. Die WMO, also die Meteorologische Weltorganisation, die glaubt übrigens, dass durch eine Verbesserung der Wettervorhersage in der Zukunft 68 Milliarden auf der Welt für die Wirtschaft eingespart werden könnten. Wenn wir da unseren Teil abhaben, dann hätten wir, oder schon hätten, gäbe es vielleicht gar keine Regierungskrise. Wie viele Meteorologen man in der Zukunft benötigen wird, da können wir vielleicht auch einen Blick nach Amerika richten. Man könnte natürlich auf den Gedanken kommen, wenn alles automatisch geht, dann brauchen wir gar keine mehr. Es geht alles von selber. Aber wir müssen bedenken, es müssen viel mehr das alles vorher theoretisch ausrechnen. Es wird also der Bedarf sogar im Gegenteil wachsen. Und Amerika hat heute, soweit ich über die Zahlen unterrichtet bin, etwa 5.000 Meteorologen. Davon sind ein Drittel im Wetterdienst, ein Drittel in der Wehrmacht und ein Drittel sind Privatmeteorologen. Sowas können wir uns hier in Deutschland natürlich überhaupt nicht vorstellen. In Amerika ist es aber so, wie man hier zum Rechtsanwalt geht, geht man doch zum Meteorologen und lässt sich also eine Beratung geben. Oder wer vielleicht an der Börse besonders gut spekulieren will, der hat seinen Privatmeteorologen, der sagt ihm, da und da wird die Ernte also besonders gut, und der ist also dann rechtzeitig informiert. Und in Amerika steht man auf dem Standpunkt, sowas ist nicht Aufgabe des amtlichen Dienstes, sondern das können private Stellen wesentlich besser machen. Auch dort waren übrigens die Kollegen gar nicht davon erbaut. Ich weiß aber, dass die Regierung dann das Wetterbüro gezwungen hat, allen, die privat eine Wetterwarte einrichten wollen, denen also das Beobachtungsmaterial zur Verfügung zu stellen. Die Treffsicherheit der Prognosen liegt heute bei 85%. 100%, sagte ich, ist nie zu erreichen. Um sie um 1% zu steigern, ist ein immer größerer Aufwand nötig. Welche Aufgaben übrigens für die Meteorologie, auf die Meteorologie warten? Vielleicht ein Beispiel. Für den Überschallflugverkehr braucht man sehr genaue Angaben der Temperatur in 25 Kilometer Höhe. Und zwar muss die Temperatur auf einige Grad genau angegeben werden. Verschätzt man sich da um ein Grad in der Temperatur, so ist das einem Brennstoffverbrauch von etwa 5.000 Mark äquivalent oder es kann also entsprechend weniger Fracht mitgegeben werden. In solchen Höhen ist das Ozon sehr schädlich. Man wird also sehr genaue Vorhersagen auch machen müssen über den Ozongehalt in diesen hohen Schichten. Infolgedessen wird auch jetzt in Europa bereits ein Netz eingerichtet von Radiosonnenstationen, die den Ozongehalt regelmäßig messen. Auch wir beteiligen uns daran in Berlin. Und es soll nun dreimal in der Woche ein solcher Aufstieg durchgeführt werden in Berlin, in Brüssel und auf dem Hohen Peißenberg, um also die Ozonmenge, denken Sie also nicht, Ozon wäre was Gutes, wie man das manchmal hört, ozonreiche Waldluft, Ozon ist etwas außerordentlich giftig. Die radioaktive Verseuchung von Verkehrsflugzeugen, die in solchen Höhen fliegen, ist auch ein sehr wichtiges Problem. Nun, das sind ganz neue Aufgaben, aber auch die alten Aufgaben kommen wieder, denn Genau wie heute die meisten den Volkswagen fahren, wird in einigen Dezennien das Volksflugzeug wohl da sein. Und die fliegen nun nicht alle in 25 Kilometer Höhe, sondern wahrscheinlich wieder in niedrigen Schichten. Auch da braucht man seine Meteorologen, die also einen nun beraten können, ob man hier wirklich ungestört über die Berge fliegen kann. Nun möchte ich zum Schluss noch das Problem der künstlichen Wetterbeeinflussung behandeln. Es handelt sich dabei um ein Gebiet, auf dem den Meteorologen Verantwortungen zufallen können, die bisher nur die Atomphysiker zu tragen hatten, und einer Verantwortung, deren sie sich hoffentlich immer bewusst bleiben werden. Noch sind die Erfolge der Wetterbeeinflussung allerdings gering. Das geht aus einem gerade erschienenen Buch Human Dimensions of Weather Modification hervor, in dem das in Boulder abgehaltene in Amerika Symposium vom 1. bis 3. Juli vorigen Jahres behandelt wird. Trotz allen Aufwandes sind die Versuche, die für die USA pro Jahr auf 4 Milliarden berechneten Wetterschäden zu verringern, bisher sehr wenig erfolgreich gewesen. Was ist möglich in der Wetterbeeinflussung? Möglich ist es, dünne Wolkenschichten aufzulösen. Hier ein solches Bild. Man impft die Wolken mit Silberjodid oder mit Trockeneis und dann kann man in einer solchen Wolkenschicht hier ein solches Loch erzeugen. Wie Sie aber, wenn Sie geflogen sind, schon diesem Bild entnehmen können, ist dies eine verhältnismäßig dünne Wolkenschicht. Nach dem gleichen Prinzip ist es auch möglich, Nebel, sofern die Temperatur im Nebel unter 0 Grad liegt, auf Flugplätzen zur Auflösung zu bringen und damit also auf solchen Flugplätzen zu landen. Aber schon wenn der Nebel Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes hat, dann gelingt dieses Verfahren nicht. Dann gelingt zwar ein Verfahren, dass man rings um den Flugplatz Feuer anmacht, so hat man es im Kriege in England gemacht. Und wir wissen ja alle, dass die englischen Flugzeuge also auch bei schlechtem und Nebelwetter dort starten und landen konnten, aber Flugpassagiere sind nicht sehr erfreut, wenn die in einem Feuermeer landen sollen. Und deshalb sieht man also diese Möglichkeiten auch zurzeit nicht als für besonders günstig an. Regen kann man natürlich, wenn es sich um geringe Mengen handelt, künstlich, ich möchte sagen, verlagern, indem hier ja auf diesem Bild tatsächlich diese Wolke da sich kleine Tröpfchen bilden und es kommt der Regen herunter. Aber wenn die Atmosphäre absolut trocken ist, dann kann man keinen Regen erzeugen. Und wenn man nun hier diesen spärlichen Niederschlag irgendwo ausregnen lässt, dann gibt es natürlich eine Flut von Prozessen. Denn jeder wird sagen, der andere hat ihm den Regen gestohlen. Und das hat in Amerika sehr schnell dazu geführt, dass ein Gesetz erlassen worden ist, dass so etwas verboten ist. Denn das könnte ja unabsehbare Folgen haben. Hagelschießen ist ja schon sehr alt, bisher ohne jeden Erfolg gewesen. Man kann natürlich den Hagel durch Schrapnells zerstören, dann kommen aber die Schrapnells herunter. Heute macht man es natürlich moderner, indem man Silberjodid in Hagelwolken hineinschießt, was dann ähnliche Wirkung haben soll. Ich habe aber dieses Symposium da die Ergebnisse sehr genau durchgelesen und da waren sich auch die einzelnen Gelehrten gar nicht einig. Einige sagten, es hat sich gerade der Hagel verstärkt und andere sagten, der Hagel hat sich abgeschwächt. Insgesamt kann man also auch da noch nicht von einem Erfolg reden. Man will die Blitzgefahr, die ja in Amerika eine große Rolle spielt für die Waldbrände, dadurch vermindern, dass man vom Flugzeug aus Metallfolien abwirft, die dann die elektrische Spannung insgesamt vermindern sollen. Auch da sind die Ergebnisse bis jetzt noch fraglich und keineswegs eindeutig. Manchmal natürlich wird auch der Mund sehr voll genommen. Sie konnten in der Zeitung lesen, der Orkanwirbel Face, der würde also durch Silberjodid zur Auflösung gebracht. Sie haben ihn eben sehr wohlbehalten im Satellitenbild gesehen. Und es wird zwar behauptet, es wäre gelungen, dass der vorübergehend mal ein klein wenig kleiner geworden wäre. Sowas ist aber sehr schwer zu beweisen. Und wer natürlich so etwas versucht, der wird sehr schnell da glauben, etwas Ähnliches nachgewiesen zu haben. Ich möchte auch davor warnen. Es ist also, alle diese Verfahren sind doch noch sehr begrenzt. Was natürlich ein Eingriff ist in das Klima, das ist zum Beispiel die Erwärmung der Großstädte. Berlin ist heute 2 Grad wärmer, schon hier in der Innenstadt, als das ganz freie Land um Berlin herum. Etwas ernster ist es auch mit den Kondensstreifen, die wir ja alle am Himmel erkennen. Man hat ausgerechnet, dass 400 Überschallflugzeuge
wenn die in der Zukunft eingesetzt werden und wenn die jeden Tag 4 Flüge über den Ozean in 20.000 Meter Höhe machen, dass dabei 150.000 Tonnen Wasser und eine große Menge Kohlendioxid in die Stratosphäre geschafft werden, und die Berechnungen haben ergeben, dass in den 80er Jahren die Stratosphäre dadurch um 3 Grad wärmer würde, die Bodentemperaturen aber auch sich durch diesen Effekt nur um 0,2 Grad ansteigen dürften. Man hat vorgeschlagen, über Schneeflächen ein schwarzes Pulver zu zerstreuen, weil Schwarz ja die Sonnenstrahlung absorbiert und dadurch, wir kennen das in den Großstädten alle, der verschmutzte Schnee schmilzt sehr schnell und dadurch also das Tauen zu beschleunigen. Gefährlicher ist ein anderer Vorschlag, einen Ölfilm über dem Meer auszulegen und damit das Verdunsten zu verhindern. Ich bin aber nicht unterrichtet, ob das, wie groß dabei der Erfolg ist. Ich sehe nur dabei natürlich eine große Gefahr. Die Möglichkeiten eines Eingriffs mit Atombomben sind geringer, als man denkt. Man muss sich immer vor Augen halten, dass wir pro Tag einen Umsatz haben hier in unserer Atmosphäre von 3.600 Billiarden Kalorien, die uns die Sonne zustrahlt und die wieder ausgestrahlt werden. Und auch die stärkste bisher gezündete Wasserstoffbombe hat den 4.000. Teil dieser Sonnenenergie. Ob man nun pro Tag da ein 4.000. mehr oder weniger kriegt, wir sehen schon dran, der Unterschied ist noch verhältnismäßig gering. Man könnte sich vorstellen, das Eis, was Sie da oben sehen, das müsste ja heute eine Kleinigkeit sein, das alles aufzutauen, einige Atombomben in die Arktis hinein, dann ist das Eis weg. Wenn man das mal umrechnet in Kalorien, dann bekommt man eine Zahl, man müsste 1 Million Atombomben in den arktischen Ozean hineinbringen und die müssten auch alle nur das Wasser erwärmen, dann hätte man einen Erfolg, aber wir wären viel eher alle tot, bevor also sich dadurch das Klima geändert hätte. Wenn es gelingt, das Klima zu erwärmen, auch dann sollte man sehr vorsichtig sein. Man weiß ja, wenn wir eine Erhöhung der Temperatur bekommen, dann wird also der Meeresspiegel ansteigen. Wenn das Grönlandeis wegtauen würde, steigt das Meer um 10 Meter. Wenn die Antarktis wegtaut um 100 Meter, dann stehen wir alle unter Wasser. Und wenn die Lufttemperatur nun steigen würde um 10 Grad, auf die Dauer würde dann auch das Meer entsprechend wärmer. Das gibt allein durch die Ausdehnung des Meeres auch eine Erhöhung des Meeresniveaus um etwa 6 Meter. Künstliche Eingriffe jedenfalls, die man in die Natur macht, die könnten letztlich zurückschlagen. Wenn ich selbst meine Meinung dazu sagen darf, so hoffe ich, das nicht mehr zu erleben. Denn letzten Endes war und ist für mich die Liebe zur Meteorologie die Achtung vor den Naturgewalten. Und deshalb möchte ich mit einem letzten Bild schließen, nämlich, wenn Sie das letzte Bild zeigen. Ach so, das war noch dieser Kondensstreifen. Und das ist noch ein letztes Bild, ein aufziehendes Unwetter. Und ich selbst möchte nicht in einer Welt leben, in der es keine Unwetter mehr gibt, sondern nur noch ein künstliches Wetter. Ich danke Ihnen.